SWR 2 Wissen.
Verstehen Sie mich?
Es ist der 11. Juni 2014, 10.17 Uhr Ortszeit. 3000 Meter über dem Ostchinesischen Meer. 866 ist ein mit Luft-Luft-Raketen bewaffneter japanischer Kampfjet. Der da ruft, ist der Pilot eines chinesischen Aufklärungsflugzeugs. Auf 30 Meter kommen sich die Maschinen nahe, 11 Minuten lang. Es ist symbolisch. Keiner der Beteiligten versteht den anderen. Symbolisch auch der Ort. Jeweils 500 Kilometer sind es von hier sowohl zum chinesischen Shanghai als auch nach Nagasaki in Japan. Eine falsche Steuerbewegung eines Piloten und es ist Krieg über den Pazifik.
Macht der Raketen. Der drohende Krieg in Ostasien. Eine Sendung von Michael Hähnel.
866 gehört zu einem taktischen Geschwader der japanischen Luftwaffe. Deren Basis ist Okinawa. Jene Insel ganz im Südwesten des Landes, 1500 Kilometer von Tokio entfernt. Nach China ist es von hier nur ein Katzensprung. Das Abfangen von chinesischen Kampfflugzeugen ist eine der wichtigsten Aufgaben dieser Einheit. Gerade im ostchinesischen Meer vor Okinawa prallen die ökonomischen und strategischen Interessen beider Länder aufeinander.
Good morning, class.
Good morning.
Ken Howells lebt hier seit fast 30 Jahren. Der 56-Jährige betreibt eine Sprachschule für Englisch. Er wird oft gefragt, ob er einen Krieg mit China erwartet.
In my humble opinion, which is not professional in the least, I think that the answer is yes.
Meiner Meinung nach ist die Antwort ja. Ich bin schon überrascht, dass der Krieg nicht längst begonnen hat. Die Chinesen horten gerade massenweise Öl. Gleichzeitig rüsten sie ihren ersten Flugzeugträger mit modernsten Kampfflugzeugen aus und erhöhen ihre militärische Präsenz in der ganzen Region.
Ostasien. Eine Weltgegend mit jahrtausendealten Kulturen, die in Korea wie in China und Japan nebeneinander gelebt werden. Fast immer kriegerisch, gegeneinander. China wurde mit rasender Modernisierung vom Hungerland zur größten Volkswirtschaft der Welt. Japan, der beispiellose Technologiegigant, heute mit nur geringer militärischer Schlagkraft nach außen. Und beide Koreas, geteilt und eingekeilt zwischen diesen Großmächten. Seit über 60 Jahren ist Frieden in Ostasien. Doch schon bald könnte sich das ändern. Viele Bewohner in der Region sprechen von der Gefahr eines Krieges. Doch die verantwortlichen Machthaber treffen sich nur selten. So Anfang September 2016 am Rande des G20-Gipfels. Kühler Händedruck, kein Blickkontakt. Weder Chinas Parteichef Xi noch Japans Premierminister Abe geben sich große Mühe, ihre gegenseitige Abneigung zu verbergen. Auf dem G20-Gipfel werden vor allem Höflichkeiten ausgetauscht. Shinzo Abe dazu vor Journalisten an diesem Tag.
Gerade weil es Probleme zwischen unseren beiden Ländern gibt, setzen wir unseren Dialog fort. Um das ostchinesische Meer zu einem Meer des Friedens, der Zusammenarbeit und der Freundschaft zu machen, haben wir vereinbart, die Verhandlungen über geeignete Kommunikationswege zu See und in der Luft zu beschleunigen.
Es geht um nichts weniger als ein sogenanntes rotes Telefon zwischen betroffenen Kampfeinheiten Chinas und Japans. Seit Jahren werden die Verhandlungen geführt, ohne Ergebnis. Und mit verheerenden Folgen. Etwa 500 Mal im Jahr kommen sich bewaffnete japanische und chinesische Kampfflugzeuge dort gefährlich nahe. Und die Politik beider Länder unternimmt kaum etwas, um diese Gefahren zu minimieren. Trotz der inzwischen engen wirtschaftlichen Verknüpfung untereinander. Im Gegenteil. Seit der Machtübernahme des chinesischen Staats- und Parteichefs Xi Jinping im Jahr 2013 zeigt sich China weniger als harmonisches Reich der Mitte. vielmehr als ambitionierte kommunistische Weltmacht. Das Militärbudget von jährlich 215 Milliarden Dollar ist 5-mal so hoch wie das Japans und wächst weiter. Das zeigt man gern auf jährlichen Militärparaden. Im September 2015 marschierten in Peking tausende Soldaten. Anlass war der 70. Jahrestag des Sieges über Japan im Pazifikkrieg. Zum ersten Mal zu sehen, die neueste Version der mobilen Dongfeng-21-Rakete. Das ist eine der modernsten und schnellsten Raketen der Welt, die zielgenau japanische Schiffe, aber auch amerikanische Flugzeugträger noch in 1500 Kilometer Entfernung von der chinesischen Küste treffen kann. Das schränkt, wie nie zuvor, die Operationsfähigkeit der US-Marine in Ostasien entscheidend ein. Ebenso der jetzt einsatzbereite chinesische Flugzeugträger. Chef der US-Pazifikflotte ist seit 2013 Admiral Harry Harris. Der 60-Jährige hat selbst eine japanische Mutter und ist mit den Besonderheiten der Region bestens vertraut. Er hat wenig Zeit in diesen Tagen. Von Kanada nach Manila und zurück zu seinem Headquarter nach Pearl Harbor auf Hawaii. Eine Woche nach der Wahl von Donald Trump hat er sich eine Stunde Zeit genommen, um mit Journalisten in Washington auch die neuen Waffen der chinesischen Streitkräfte zu besprechen.
I think all of this is of concern and it underscores Chinese aggressiveness.
Das Ganze unterstreicht schon die chinesische Aggressivität in der Region. Vor dem Kongress habe ich klargemacht, dass China die Vorherrschaft in Ostasien anstrebt. Trotzdem wollen wir zusammenarbeiten, wo es geht, aber eben auch bereit sein, China die Stirn zu bieten. So haben sie jetzt ihren neuen Tarnkappenkampfjet und haben gestern erklärt, dass auch ihr Flugzeugträger einsatzbereit ist. Als Befehlshaber muss ich natürlich damit rechnen, dass all die Dinge, die man langfristig erwartet, jetzt noch schneller kommen. Und so planen wir beim US-Pazifik-Kommando für den schlimmsten Fall.
China will die USA aus Ostasien vertreiben, selbst die Vorherrschaft in der Region übernehmen. Schon heute hat das Land erreicht, dass es keinen Angriff mehr vom Meer fürchten muss, zum ersten Mal seit 1000 Jahren. Die chinesische Dominanz, sollte man meinen, müsste die Demokratien in Ostasien, also Japan, Südkorea und Taiwan, zusammenschweißen. Sollte, wäre, müsste. Doch so einfach ist das dort nicht. Es sind die lebendigen Geister der Vergangenheit. Erinnerungen an die Unterdrückung während der brutalen japanischen Expansion in den 1930er und 40er Jahren. Diese Erinnerungen sind gerade in Südkorea stärker als die Notwendigkeiten heutiger Zusammenarbeit. Es regnet an jenem Oktobermorgen 2016 in einem Park im Zentrum der chinesischen Metropole Shanghai. Zwei Statuen aus Bronze stellen zwei Mädchen dar. Beide nebeneinander sitzend, in traditioneller Kleidung der Kriegszeit. Zwei alte Frauen kommen hinzu, tupfen Regentropfen aus den Gesichtern der Mädchenstatuen. An diesem Tag wird die Doppelstatue der Öffentlichkeit vorgestellt. Je ein chinesisches und ein koreanisches Mädchen stehen für die geschätzt 200.000 Sexsklavinnen, die vor 1945 die Gewalt der japanischen kaiserlichen Armee erleben mussten. Trostfrauen wurden sie von den japanischen Soldaten genannt. Eine ähnliche Statue steht vor der japanischen Botschaft in Seoul. Lee Ok-sun ist heute 90 Jahre alt. Sie hat eine klare Forderung an die Japaner.
Ich erhoffe mir eine Entschuldigung, die dann auch zu einer Entschädigung führen sollte. Die sollte von Verantwortlichen Japans kommen. Aber ich habe nicht mehr lange zu leben und ich glaube nicht, dass ich zu Lebzeiten noch eine solche Entschuldigung erhalte.
Die Trostfrauen stehen beispielhaft für die weitgehend ungesühnten Verbrechen der japanischen Armee in Korea und in China. Diese ungeklärten Probleme und die mangelnde Bereitschaft der japanischen Regierungen zur umfassenden Vergangenheitsbewältigung stehen heute einer militärischen Zusammenarbeit entgegen, sagt Professor Reinhard Zöllner. Er lehrt moderne japanische Geschichte an der Universität Bonn und verweist darauf, dass immer wieder geplante Militärverträge zwischen Korea und Japan am Ende nicht zustande kamen, wegen der Vergangenheit.
Dann plötzlich gab es Interventionen, in der Regel durch die koreanische Presse, die gesagt hat, das geht nicht, solange vor allem die Trostfrauenfrage nicht geregelt ist, können wir das nicht machen mit einem Land, das uns militärisch unterdrückt hat, können wir nicht kooperieren. Inzwischen ist die Chance da, dass dieses Abkommen jetzt endlich unterschrieben wird, aber es ist immer delikat. Solche Verhandlungen werden immer noch belastet durch die Schatten der Vergangenheit. Auch wenn man natürlich schon längst weiß, dass es ohne eine militärische Kooperation zwischen den beiden Ländern nicht funktionieren wird, etwa das Problem Nordkorea gemeinsam anzugehen.
Ende November 2016 wurde der Vertrag unterzeichnet. Von der japanischen und von der südkoreanischen Regierung. Und wieder gibt es dagegen Proteste vor dem Verteidigungsministerium in Seoul. Vor allem linke, nationalistische Gruppen wollen keine militärische Zusammenarbeit mit Japan. Nicht gegen China. Nicht gegen die koreanischen Brüder in Nordkorea. Dennoch wird es, vor allem auf Druck der USA, ab 2017 eine erste militärische Zusammenarbeit von Südkorea und Japan geben. Satelliten- und Spionagedaten werden abgeglichen, um Anzeichen für einen Angriff aus Nordkorea zu erkennen. Japan überwacht mit einem Netz von Satelliten und Aufklärungsschiffen die nordkoreanischen Raketentests lückenlos. Ebenso die Bewegung der U-Boote des Kim-Regimes. Japan ist sich der Bedrohung bewusst und rüstet auf. Die Nachbarn China, aber auch Korea, sehen die neuen Rüstungsanstrengungen der Japaner mit Argwohn. Premierminister Abe will die Verfassung ändern, hin zu einem verteidigungsbereiten Japan. Die technologische Überlegenheit japanischer Waffen gegenüber China soll weiter bestehen.
On this very special occasion, here in Fort Worth, Texas, we celebrate the public debut.
Ende September 2016. Der neue Kampfjet F-35 wird in die japanische Luftwaffe eingeführt. Die F-35 ist unbestritten das modernste Kampfflugzeug der Welt. Ausgestattet mit einem computergestützten Situationsbewusstsein für die vernetzte Kriegsführung, ist das Flugzeug im Grunde ein Roboter mit einem Piloten an Bord. Nur die ersten Fighter werden beim Entwickler Lockheed Martin in Amerika gebaut, 38 weitere in Japan selbst. Gesamtkosten 8 Milliarden Dollar. Auch Südkorea erwägt die Anschaffung von F-35-Jets, um gegen das Kim-Regime im Norden militärisch überlebensfähig zu bleiben. Das ist auch bitter nötig. Gut gekleidete Funktionäre vor einem Großbildschirm im Zentrum von Pyongyang. Jubel bricht aus, als wieder ein erfolgreicher nordkoreanischer Nukleartest verkündet wird. Der am 9. September 2016 war der bis dahin stärkste. Man sei jetzt in der Lage, Sprengköpfe für Trägerraketen zu produzieren. Nachbar Japan ist geschockt, die Amerikaner alarmiert. Wie schätzen die US-Pazifik-Streitkräfte die Fähigkeiten der Nordkoreaner ein? Haben sie die Möglichkeit, die Welt mit Atomwaffen anzugreifen? Die Frage stellt sich US-Admiral Harry Harris in Washington auch.
Als Militärkommandeur muss ich davon ausgehen, dass die Nordkoreaner Atomwaffen haben. Kim Jong-un hat seine Absichten zum Ausdruck gebracht. Und ich muss für alles gerüstet sein, ob sie sie nun haben oder haben werden. Ich gehe vom schlimmsten Fall aus. Und das ist ja der wichtigste Teil unserer Abschreckung. Unsere Fähigkeit, sowohl unsere Partner Korea und Japan als auch die Vereinigten Staaten zu schützen.
Spätestens 2020, so übereinstimmende Studien aus US-Sicherheitskreisen, wird Nordkorea in der Lage sein, eine größere Anzahl Atomwaffen mit Langstreckenraketen zu verschießen. 27.000 US-Soldaten sind in Südkorea stationiert, zumeist direkt an der Grenze zum Norden. Abrüstungsverhandlungen, ja selbst normale Regierungsgespräche, gibt es zwischen Nord- und Südkorea nicht. So verwundert es nicht, wenn in Südkorea Szenarien eines sogenannten Preemptive Strike, also eines gezielten Schlages gegen Anlagen des nordkoreanischen Nuklearprogramms, diskutiert werden – Jetzt oder nie. Denn was würde passieren, wenn Kim Jong-un etwa im Sommer 2017 auf die Idee käme, seine Taepodong-2-Interkontinentalrakete startbereit zu machen? Niemand wüsste, ob an der Spitze ein Wettersatellit oder ein Nuklearsprengkopf sitzt. Alle Abschreckung hat beim nordkoreanischen Machthaber nicht gefruchtet. Auch im September und Oktober 2016 gab es wieder gemeinsame Manöver von südkoreanischer und US-Luftwaffe. Unter Beteiligung des Langstreckenbombers B-1, der in der Lage ist, Atombomben zu transportieren. Dessen Anwesenheit in Südkorea sollte ein deutliches Signal an Nordkorea senden. Bisher ohne Erfolg.
Ich freue mich, dass ich anlässlich des Korea Global Forum hier einige Gedanken mit Ihnen teilen kann.
8000 Kilometer sind es von Seoul nach Berlin. Selbst hier lässt die Kriegsgefahr in Ostasien aufhorchen. Anfang Oktober 2016. In der Berliner Vertretung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung treffen sich koreanische und deutsche Außenpolitiker zum jährlichen Korea Global Forum. Klartext kommt dabei von der Abteilungsleiterin Ostasien im Deutschen Auswärtigen Amt, Petra Siegmund.
Aus meiner Sicht muss man schon sehen, wer derjenige ist, der hier die Sicherheit seines Nachbarns verletzt. Und Sicherheitsverletzungen gerade gegenüber Südkorea gingen immer von Nordkorea aus. Die haben Schiffe versenkt, die haben Menschen erschossen, Menschen verstümmelt. Das war Nordkorea, das diese Verbrechen begangen hat. Also ich glaube, das muss man schon klar sehen. Solange wir jeden Tag mit atomaren Erstschlagsdrohungen Nordkoreas gegen Südkorea bombardiert werden, haben wir doch ein großes Verständnis für das Bedürfnis Südkoreas, sich verteidigungsfähig und verteidigungsbereit zu halten.
Nordkorea ist zum Kampf bereit, erklärt das Regime immer wieder und lautstark. Man werde den neuen US-Präsidenten Donald Trump genau beobachten. Der wiederum hatte im Wahlkampf, zur Überraschung vieler Strategen, angekündigt, er habe absolut kein Problem, mit Kim zu reden. Klar ist, Kim Jong-un will nicht enden wie Saddam Hussein. Die Atomwaffen und Raketen sind seine Lebensversicherung. Aber dadurch ist auch Europa bedroht, sagt der japanische NATO-Botschafter Masafumi Ishii.
Ich sage ja gar nicht, Nordkorea wird Europa beschießen. Das wäre für die ziemlich sinnlos. Aber Fakt ist doch, in puncto Fähigkeiten, wann immer Kim Jong-un verkündet, wir entwickeln eine Rakete, die die USA erreichen kann, wäre auch Europa in Reichweite dieser Raketen.
Here's our beautiful planet. But after a nuclear war, it might look like this, with smoke covering the planet, blocking out the sun and making it cold and dark at the Earth's surface.
Selbst ein regionaler Nuklearkrieg werde das Klima auf der ganzen Welt ändern, schreibt eine Forschergruppe um den Meteorologen Alan Robock 2014 im Fachblatt der American Geophysical Union. Mithilfe eines Supercomputers haben sie nachgerechnet, welche Auswirkungen der Einsatz von nur 50 Atombomben von der Stärke der Hiroshima-Explosion auf die Welt hätte. Eine gigantische Rußwolke würde zum weltweiten Temperatursturz führen. Eine Hungerkatastrophe würde bereits im Folgejahr des regionalen Atomkrieges ausgelöst, selbst 8000 Kilometer vom Ort des Geschehens entfernt. Alan Robock dazu in einem Radiointerview Ende Oktober 2016.
In heutigen Städten gibt es viel mehr brennbares Material. Das heißt, mit der gleichen Sprengkraft einer Bombe wird heute viel mehr schwarzer Ruß erzeugt. Es gab auch im Zweiten Weltkrieg Städte, die mit Brandbomben angegriffen wurden. Tokio, Dresden, Hamburg, Darmstadt und einige kleinere japanische Städte. Aber heute gibt es viel mehr Städte. Vergleichbar ist der klimatische Effekt eines regionalen Atomkonfliktes nur mit einem Asteroideneinschlag oder mit dem Ausbruch eines Supervulkans, der so viel Material in die Atmosphäre bläst und damit praktisch das Sonnenlicht blockiert und die Erdoberfläche abkühlt. Heute wissen wir, dass das zu gewaltigen Veränderungen auf der ganzen Welt und zu einem Massensterben führen würde.
Thank you. zurück nach Okinawa. Ein Ort, der ganz sicher oben auf der Zielliste bei einem Atomangriff Chinas oder Nordkoreas steht. Wie kaum ein anderer Ort in der Welt steht Okinawa symbolisch für die Präsenz der Vereinigten Staaten in Ostasien. Im Frühjahr 1945 wurde hier der japanischen kaiserlichen Armee der Todesstoß versetzt. 12.000 US-Soldaten und 100.000 Japaner, Soldaten und Einheimische, starben damals bei der Eroberung Okinawas. Während des Vietnamkrieges war Okinawa die Hauptversorgungsbasis und Startplatz der amerikanischen B-52-Bomber. Und heute? Ist Okinawa ein tropisches Paradies? Ziel für Touristen aus der ganzen Region. Hier mischen sich die Spezialitätenküchen von vielen umliegenden Ländern. Taco Raisu, also der Mix von Tacos mit Reis, Gemüsen und Käse, gibt es sonst nirgends in Japan. Auch tausende chinesische Touristen kommen hierher. Der Flug von Shanghai dauert gerade einmal 2 Stunden.
On the one hand, Japan enjoys all the Chinese tourists coming.
Einerseits freut sich Japan über die vielen chinesischen Touristen, die Geld bringen,
meint Ken Howells, der amerikanische Englischlehrer auf Okinawa.
Aber andererseits gibt es eben die militärischen Aspekte zwischen Japan und China. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, sehe ich Japan in keiner komfortablen Position. Den Zustrom von chinesischen Touristen am Laufen zu halten und das chinesische Militär in Schach zu halten. Ich weiß nicht, wie das gleichzeitig gehen soll.
Und wohl die meisten chinesischen Touristen sehen auf Okinawa zum ersten Mal amerikanische Soldaten. 27.000 Angehörige von Army, Navy, Marines und Air Force sind hier stationiert. Als strategische Abschreckungsstreitmacht. Ob das den Ländern der Region nun gefällt oder nicht.
Die gesamte Friedensordnung der Nachkriegszeit in Ostasien beruht auf der Anwesenheit der Amerikaner,
sagt der Japan-Historiker Professor Reinhard Zöllner von der Universität Bonn.
Wenn die Amerikaner sich da zurückzögen, Trump hat ja sowas angedeutet, dass das möglich sein könnte, dann werden wir sehr schnell eine Krise erleben, die dazu führt, dass Südkorea und Japan ernsthaft überlegen, sich atomar zu bewaffnen. Das würde die Situation natürlich um ein Vielfaches komplizieren. Denn technisch sind natürlich sowohl Südkorea als auch Japan jederzeit in der Lage, eine Atombombe zu bauen, das ist klar. Die Interessen Chinas sind mit Sicherheit nicht kongruent mit den Interessen Japans und Südkoreas. Um zu verhindern, dass es zu einem bewaffneten Konflikt zwischen diesen drei Ländern kommt, sind die USA schlicht und einfach unverzichtbar.
We protect, as an example, Japan. We have a treaty with Japan. If Japan gets attacked, we have to go to their defense, start World War III, right?
Daran dürfte wohl auch ein Präsident Trump nichts ändern. Trotz der lauten Rhetorik im Wahlkampf, wonach sich Japaner und Koreaner gefälligst selbst um ihre Sicherheit kümmern sollten. Die langfristigen Sicherheitsverträge mit Japan und Korea sind im Interesse der USA. Trump kann sie auch nicht einfach kündigen. Ein weitgehender Rückzug aus der Region ist aber möglich. China unterstützt das nordkoreanische Regime weiter. Man hatte ja immerhin gemeinsam den Koreakrieg gegen die USA und Südkorea geführt und nach eigener Überzeugung auch gewonnen. Zwar missfallen auch China die Atombombenversuche seines Nachbarn, doch würde es seine Unterstützung aufgeben, befürchtet China einen Einmarsch der USA und Südkoreas in Nordkorea. Dann würden Millionen Nordkoreaner Richtung China fliehen. Daran hat China absolut kein Interesse. Ebenso wenig wie an einem wiedervereinigten Korea. Denn dann hätte China am Ende einen starken Nachbarn neben sich und möglicherweise sogar US-Truppen direkt an der Grenze. Bevor es dazu kommt, hält China lieber weiter seine schützende Hand über Nordkorea, trotz dessen aggressiven Auftretens. Japan aber wird angesichts der wachsenden Bedrohung nicht länger tatenlos bleiben. Wäre ein Krieg also unausweichlich, sollten sich die USA zurückziehen. Diplomatie und politisches Denken in Ostasien, in Japan, China und Korea versagen.
Jeju, the island of world peace. The Jeju Forum for Peace and Prosperity.
Mai 2016. Das internationale Konferenzzentrum auf der Insel Jeju. Ein moderner Rundbau mit einem Saal für 4000 Menschen. Jeju liegt vor der Südküste Südkoreas, auf halber Strecke zwischen China und Japan. Ein idealer Platz für das jährliche Jeju Peace Forum. Das ist ein ungezwungener Treffpunkt für Wissenschaftler und Ex-Politiker der Region zum fairen Austausch. 2016 nahm auch Yukio Hatoyama teil, bis 2010 japanischer Ministerpräsident. Er sucht seither nach Verbündeten für seine Idee, einer politischen Gemeinschaft in Ostasien nach dem Vorbild der EU. China nur als Feind abzustempeln, davon hält Hatoyama nichts.
Zweifellos sind Chinas militärische Fähigkeiten sehr rasch gewachsen. Doch anstatt nur zu sagen, dass das eine Bedrohung ist, glaube ich, die internationale Diplomatie muss sich stärker anstrengen. Sonst könnten die Spannungen einen Punkt erreichen, wo ein kleiner Zwischenfall zu einem großen und unkontrollierbaren Konflikt werden kann. Ich glaube nicht, dass die zunehmende militärische Stärke derzeit eine abschreckende Wirkung hat. Anstatt einander als Bedrohung anzusehen, sollte man lieber zusammen kooperieren. Das wäre eine weit bessere Abschreckung. So glaube ich.
Ein Hoffnungsschimmer. Gerade junge Menschen leben den interkulturellen Austausch schon lange. Koreanische Fernsehserien, Korea-Popstars, ihr Kleidungsstil sind seit Jahren stilprägend für japanische und chinesische Jugendliche. Die kommunistische Führung in Peking will dem jetzt nicht mehr tatenlos zusehen. Arirang TV, eine Art deutsche Welle Südkoreas, schlägt jetzt Alarm.
No South Korean artist has been given permission to perform in China for over a month.
Ursache sei das geplante Raketenabwehrsystem, das Südkorea neu aufbaut. So deutet Arirang TV die Situation. China fühle sich davon militärisch bedroht. Kein koreanischer Popstar dürfe deshalb mehr in China auftreten. Und auch der Kinostart neuer koreanischer Serien wurde in China verhindert. China hatte bereits im September 2016 erklärt, Korea werde einen Preis zahlen, wenn das Raketenabwehrsystem eingeführt werde. Mit anderen Worten, die neue Weltmacht China wird nichts mehr hinnehmen, was seiner Hegemonie entgegensteht. In Ostasien sind also auch weiterhin kaum Anzeichen für Vernunft und Abrüstung zu erkennen. Eine gewaltige Herausforderung für den politisch insgesamt und besonders mit Ostasien weitgehend unerfahrenen Präsidenten Trump.